Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Katharina Peetz. Herzlich willkommen. Proteste gegen Siemens. Klimaaktivisten von Fridays for Future kritisieren eine geplante Beteiligung des Konzerns an einem Kohleprojekt in Australien. Häufiger, weiter, nachhaltiger? Vor dem Beginn der Reisemesse CMT wurde heute in Stuttgart eine aktuelle Reiseanalyse vorgestellt. Und ein weiteres Thema in dieser Sendung: neue Zahlen zum Arbeitsmarkt in den USA. Was ist dran am Wirtschaftswunder? Die Europäische Union hat sich vorgenommen, bis 2050 klimaneutral zu sein. Das Unternehmen Siemens will das schon 2030 geschafft haben. Man komme seiner Verantwortung nach mit intelligenten und nachhaltigen Lösungen, heißt es auf der Website. Nun könnte dieses Image, das der Konzern sich aufbaut, jedoch ins Wanken geraten. Der Grund? Die geplante Lieferung einer Signalanlage für ein Kohlebergwerk in Australien. Das Projekt ist seit längerem umstritten. Australische Umweltschützer erhalten nun auch Unterstützung aus Deutschland. Fridays for Future hat heute zu Demonstrationen vor Siemens-Büros in mehreren deutschen Städten aufgerufen. Siemens-Chef Joe Kaeser hat sich außerdem mit einer der Aktivistinnen der Bewegung, Luisa Neubauer, getroffen. Michael Watzke berichtet.
Um kurz nach 2 Uhr trat Joe Kaeser in Berlin vor die Presse, allein. Obwohl der Siemens-Chef es anders geplant hatte.
Ich hätte gehofft und mir gewünscht, dass wir heute zu zweit, Frau Neubauer und ich, Ihnen auch über unser Gespräch berichten können. Sie musste leider weg und wollte den Dialog hier nicht weiterführen.
Luisa Neubauer, die Sprecherin von Fridays for Future, äußerte sich erstmal nicht. Weder auf Twitter noch vor der Presse. Dabei hatte Joe Kaeser, der 23-Jährigen, im Gespräch gesagt, er hätte sie im Unternehmen Siemens gern an seiner Seite und ihr angeboten,
eine Rolle in der neuen Siemens Energy AG zu spielen. Ich habe angeboten, einen Sitz im Aufsichts- oder Beratungsgremium der neuen Firma. Ich würde das deshalb gerne machen, damit die Jugend auch zügig in Kontakt kommt mit unternehmerischen Entscheidungen, dass sie gehört werden in Aufsichtsgremien und dort auch einen Beitrag leisten können dafür, wie sie ihre Ziele umsetzen.
Ob die Aktivistin die Einladung annimmt, ist offen. Während sie mit Kaeser in Berlin verhandelte, protestierten vor der Siemens-Konzernzentrale in München knapp 400 Demonstranten von Fridays for Future und Greenpeace.
Hoch mit dem Klimaschutz, runter mit der Kohle! Hoch mit dem Klimaschutz, runter mit der Kohle!
Die Demonstranten forderten Siemens auf, den 18-Millionen-Euro-Vertrag mit dem indischen Kohlekonzern Adani in Australien abzublasen.
Wir werden nicht tatenlos zusehen, wie Siemens eine Kooperation mit Adani eingeht und somit eins der klimaschädlichsten Projekte unserer Zeit unterstützt. Wir folgen auch Stop Adani. Das ist eine Bewegung, die ursprünglich aus Australien kommt, die es schon seit Jahrzehnten gibt, die sich eben dafür einsetzt, dass dieser Bau nicht zustande kommt. Sie haben auch schon erzählt, dass sehr viele Unternehmen die Zusammenarbeit mit Adani gekündigt haben. Ja, das ist für mich einfach eine globale Sache und eine Selbstverständlichkeit.
Aber wie sich Joe Kaeser entscheidet, ist offen. Der Siemens-Chef will bis spätestens Montag eine Entscheidung verkünden. Bis dahin will er Gespräche mit dem Vorstand und anderen führen.
Es gibt den Kunden, es gibt die Regierung von Australien, es gibt die Aktionäre natürlich, unser Unternehmen, aber eben auch eine Verantwortung für die Nachhaltigkeit in der Welt.
Eine Änderung kündigte Kaeser bereits heute an. In Zukunft sollen alle Siemens-Verträge, die besonders umweltrelevante Auswirkungen haben könnten, vom Siemens Sustainability Board geprüft werden, dem Nachhaltigkeitsgremium des Konzerns. Vorsitzender dieses Gremiums ist der Siemens-Technologiechef und mögliche Kaeser-Nachfolger Roland Busch. Und dann vor wenigen Minuten doch noch die erste Reaktion von Fridays for Future. Wir sind uns jetzt sicher, dass Siemens genau weiß, was auf dem Spiel steht. Wir erwarten daher weiterhin von Siemens ein klares Bekenntnis zu den Klimazielen von Paris. Dies kann nur eine vollständige Abkehr vom Adani-Projekt in Australien bedeuten, erklärte Luisa Neubauer. Entscheidet sich Siemens nun trotzdem für eine weitere Beteiligung an der Carmichael-Mine, kommt das einem Verrat nicht nur an ihren eigenen Klimazielen, sondern auch an unser aller Zukunft gleich. Denn Adani würde desaströse Konsequenzen mit sich bringen. Fraglich sei, ob dann noch das 1,5-Grad-Ziel erreichbar sei, so Fridays for Future.
Ein Beitrag von Michael Watzke. Für ein Wochenende nach Paris, zum Sommerurlaub nach Asien und über den Jahreswechsel Skifahren in den Bergen. Die Deutschen reisen viel und gern. In Zeiten von Flugscham reist oft auch das schlechte Gewissen mit. Aber welche Rolle spielt Nachhaltigkeit bei der Buchung einer Reise tatsächlich? Das war ein Thema einer aktuellen Reiseanalyse, die heute in Stuttgart vor dem Start der Reisemesse CMT vorgestellt wurde. Thomas Wagner berichtet.
Da tritt dann wieder mal zutage der Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit.
Umwelt ist mir wichtig, ist eine Einstellung. In den Ferien will ich in die Sonne kommen und meinen Kindern etwas Gutes tun, wäre jetzt das Motiv, was mich zu einer bestimmten Reise treibt.
Will heißen, Verständnis für die Umwelt, die grundsätzliche Bereitschaft, sich umweltschonend zu verhalten, all das bringen immerhin nach einer Erhebung des Kieler Institutes für Tourismus und Bäderforschung 56% aller Urlaubsreisenden in ihre Überlegungen ein. Nur dann geht's ans konkrete Buchen einer Reise.
Na, wir wissen, dass 4% bei ihrer konkreten Urlaubsreise Nachhaltigkeit zum entscheidenden Kriterium machen und bei rund 73% darauf nicht wesentlich achten bei ihren Urlaubsreisen. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass sie sich alle wie Umweltschweine verhalten, sondern schließt einfach ein, dass sie anderen Kriterien den Vorzug gegeben haben.
So Institutsleiter Professor Martin Lohmann im Vorfeld der Reisemesse CMT in Stuttgart. Aus seinen Erhebungen geht auch hervor, die Reiselust der Deutschen ist ungebrochen. Sie gaben der aktuellen Reiseanalyse zufolge im vergangenen Jahr rund 73 Milliarden Euro für Urlaubsreisen aus, 3% mehr als 2018. Obgleich die Zahl der Flugreisen trotz aller Flugscham-Diskussionen um 1,8% zugenommen hat, zieht die meisten Urlaubsreisenden hierzulande gar nicht einmal so weit weg.
Sie reisen in erster Linie mal innerhalb Deutschlands. Ein knappes Drittel aller Urlaubsreisen bleibt im eigenen Land. Da vor allen Dingen an den Küsten und in die Berge.
Und selbst die bevorzugten Auslandsziele liegen immerhin noch auf demselben Kontinent.
Dann haben wir in den Auslandszielen Spanien, Italien, Türkei, Österreich als die wichtigsten. Fernreisen spielen zwar eine wachsende Rolle, aber sind trotzdem immer noch auf einem Niveau von rund 8% aller Urlaubsreisen.
Während ökologische Gründe eher gegen eine Steigerung des Fernreiseanteils sprechen mögen, gibt es nach Ansicht von Hanna Kleber, Präsidentin des Corps Touristique, eine Vereinigung der in Deutschland vertretenen ausländischen Tourismusorganisationen, aber auch Argumente, die für solche Fernreisen, beispielsweise nach Asien oder nach Afrika, sprechen.
Ein Tourist schafft fast 8 Arbeitsplätze. An diesen 8 Arbeitsplätzen hängen natürlich wieder 20 Familien dran. Und man schafft einfach auch eine gute Völkerverständigung.
Ob es nun weiter weg oder irgendwo nach Europa geht, Pauschalreisen sind nach wie vor sehr stark gefragt. Daran ändert auch die Pleite des großen britischen Pauschalreiseanbieters Thomas Cook mit seinen deutschen Tochterunternehmen wenig. So Reisefachmann Martin Lohmann.
Trotzdem hat es auf die Einstellung zu Pauschalreisen und Bausteinreisen, also zu den Leistungen von Veranstaltern, keine negativen Effekte gehabt.
Sorgen machen sich allerdings diejenigen, die Reisen in den Nahen Osten anbieten. Nach der Tötung eines iranischen Generals durch die Vereinigten Staaten und nach dem Absturz einer ukrainischen Passagiermaschine, der auch ein Abschuss gewesen sein könnte, dürfte das nach Einschätzung von Martin Lohmann auch Auswirkungen auf den Tourismus haben.
Iran ist eine Geschichte, weil in den vergangenen 5 Jahren durch eine gewisse Öffnung gegenüber dem Westen es da eine Reihe von Tourismus gab. Das wird jetzt sicher wieder ein wenig zurückgehen. Jemand, der sich für eine Reise in den Iran oder nach Jordanien oder den Libanon oder so nach Israel interessiert, hat noch so viele andere Sachen auf dem Zettel, dass er mühelos darauf 2-3 Jahre verzichten kann, währenddessen was anderes besucht und dann, wenn es geht, wieder den Iran besucht.
Ein Beitrag von Thomas Wagner. Nachdem die Mehrwertsteuer auf Bahntickets zum Jahreswechsel bereits gesenkt worden ist, gibt es weitere gute Nachrichten für Vielfahrer bei der Bahn. Informationen von Christopher Jänert.
Bund und Länder haben sich geeinigt und jetzt werden auch die Bahncards 25 und 50 etwas günstiger. 10% sparen Bahncard-Inhaber künftig jedes Jahr. Grund dafür ist ein neuer, niedrigerer Mehrwertsteuersatz. Die Maßnahme ist Teil des Klimapakets, mit dem die Bundesregierung mehr Menschen zur Bahn bringen will. Seit Anfang des Jahres sind deshalb schon die Fernverkehrstickets etwas günstiger geworden. Ob auch die Bahncards folgen sollen, wurde bisher noch verhandelt. Man freue sich jetzt darüber, dass sich Bund und Länder schnell geeinigt hätten, heißt es von der Bahn. Einige stellen sich jetzt aber die Frage, ob das schon alles war und so wirklich mehr Menschen für die Bahn begeistert werden können. Zum Beispiel der stellvertretende Vorsitzende von ProBahn, Lukas Iflender. Er sagt, es sei grundsätzlich gut, die Bahncards und Tickets günstiger zu machen.
Um auf den Schienenverkehr zu verlagern, brauchen wir allerdings mehr Kapazitäten, ein dichteres Angebot und eine höhere Zuverlässigkeit des Bahnverkehrs.
Auch von Union und SPD kommen daher Forderungen, die Bahn generell anders auszurichten, und zwar weniger am Gewinn orientiert. Unter anderem das soll demnächst bei einem Spitzengespräch mit Verkehrsminister Scheuer geklärt werden.
Christopher Jänert berichtete. Eigentlich wollte die Lufthansa ihre Flüge nach Teheran nach einem Tag Pause wieder aufnehmen. Doch nach dem Absturz einer ukrainischen Passagiermaschine setzt der Konzern seine Flüge weiterhin aus. Mehr dazu in den Wirtschaftsmeldungen mit Jessica Sturmberg.
Aufgrund der unklaren Sicherheitslage für den Luftraum rund um den Flughafen in Teheran hat der Lufthansa-Konzern entschieden, bis einschließlich 20. Januar nicht in die iranische Hauptstadt zu fliegen. Das gilt auch für die Konzerntöchter, teilte Deutschlands größte Fluggesellschaft heute mit. Gemeinsam mit nationalen und internationalen Behörden werde die Sicherheitslage sowohl für den Flughafen Teheran sowie den gesamten iranischen Luftraum weiterhin bewertet. Sobald Detailinformationen vorlägen, werde entschieden, ob bzw. ab wann Iran-Flüge wieder durchgeführt werden können, hieß es weiter. Gestern hatte die Lufthansa eine Maschine, die bereits unterwegs nach Teheran war, vorsorglich umkehren lassen, nachdem sich Hinweise verdichteten, dass ein versehentlicher Raketenbeschuss durch den Iran die Ursache gewesen sein könnte. Iran weist das zurück. Offiziell wird die Absturzursache noch untersucht. Angesichts von Ladenschließungen und schwindenden Kundenzahlen suchen die deutschen Einzelhändler Hilfe bei der Politik. In einem Schreiben an Bundesinnenminister Horst Seehofer fordert der Branchenverband HDE Maßnahmen gegen eine Verödung der Innenstädte. Allein in den vergangenen 5 Jahren habe sich die Zahl der Standorte um rund 29.000 verringert, heißt es unter Bezug auf das Handelsforschungsinstitut IFH Köln. Der HDE fordert deshalb ein 11-Punkte-Programm, darunter den Ausbau der digitalen Infrastruktur, bessere Erreichbarkeit der Stadtzentren, etwa durch nächtliche Warenanlieferung und eine Reform der Genehmigungspraxis für gelegentliche Sonntagsöffnung, um mehr Kunden mit Events in die Städte zu locken. Nur jeder 11. Vorstandsposten ist in den 160 wichtigsten börsennotierten Firmen von einer Frau besetzt. Das ergibt eine Studie der Unternehmensberatung Ernst & Young. So gibt es bei knapp 700 Managern nur 64 Frauen. 2/3 der 160 Vorstände seien weiterhin eine reine Männergesellschaft. Dabei gibt es deutliche Unterschiede zwischen der obersten Börsenliga DAX, bei der der Frauenanteil höher ist, als in den mittelständisch geprägten Unternehmen im M- und S-DAX.
In den USA hat der Arbeitsmarkt im Dezember an Schwung verloren. Im vergangenen Monat entstanden 145.000 neue Jobs, teilte die US-Regierung heute in Washington mit. Im Vormonat November waren es 256.000 neue Arbeitsplätze. Die Arbeitslosenquote verharrte bei 3,5% und ist damit so gering wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Was ist also dran an der Geschichte vom US-Wirtschaftswunder? Dieser Frage ist Torben Ostermann nachgegangen.
Es ist ein Lieblingsthema von Donald Trump und wahrscheinlich gibt es nur wenige Dinge, über die der US-Präsident lieber spricht. Der US-Wirtschaft gehe es blendend und die Arbeitslosenzahlen seien so niedrig wie seit Jahrzehnten nicht mehr, wiederholt Trump mantraartig.
And they're the best numbers we've had in over 50 years.
Das sind die besten Zahlen seit 50 Jahren. Wir haben schon seit Ewigkeiten nicht mehr solche Zahlen gehabt.
We haven't had numbers like this in a long time.
Für Trump ist eine starke Wirtschaft wahlentscheidend. Brummt sie, wachsen seine Chancen, weitere 4 Jahre im Weißen Haus in der Pennsylvania Avenue wohnen zu dürfen. Doch was steckt hinter dem Trumpschen Wirtschaftsboom? Und vor allem, was kommt bei denen an, die er erreichen will? Die einfachen Leute in der Mitte des Landes? Gary Hufbauer ist ein renommierter Ökonom und Fachmann für den US-Arbeitsmarkt. Zuletzt seien vor allem Teilzeitjobs im Niedriglohnsektor entstanden, sagt er. Und das sei ein großes Problem. Diese Jobs sorgen nicht dafür, dass du krankenversichert bist und außerdem bekommst du keine Rente. Davon sind vor allem jüngere Arbeitnehmer betroffen. Bei Trump klingt das anders. Zu seiner Strategie, Amerika wieder groß machen zu wollen, passen die alarmierenden Zahlen aus dem Niedriglohnsektor nicht. Alarmierende Zahlen, die zeigen, dass bei immer mehr Amerikanern ein Job nicht mehr ausreicht. Für viele Millionen Berufstätige heißt das, nach dem Feierabend ist vor dem nächsten Schichtbeginn.
About half the families in this country.
Mehr als die Hälfte der Familien in diesem Land geben monatlich mehr Geld aus, als sie einnehmen. Die sind also auf zusätzliches Geld angewiesen, von Verwandten oder aus anderen Quellen.
Unreported income.
Diese prekären Beschäftigungsverhältnisse würden die Menschen krank machen, da ist sich Hufbauer sicher und verweist auf zahlreiche Studien zu diesem Thema.
Unfortunately, we seem to have a rise in mental health.
Unglücklicherweise sehen wir, dass immer mehr Menschen mit psychischen Problemen zu kämpfen haben. Das lässt sich zum Beispiel daran ablesen, dass in den Gegenden, wo die Jobs nicht gut sind, mehr Menschen von Schmerzmitteln abhängig sind. Seit mehr als 10 Jahren beträgt der bundesweite Mindestlohn in den USA mickrige 7,25 Dollar, trotz explodierender Lebenshaltungskosten, vor allem in den Ballungsgebieten. Zahlreiche Bundesstaaten sind mittlerweile vorgeprescht und haben einen eigenen, höheren Mindestlohn eingeführt. Donald Trump wird bis zur Wahl weiterhin von der boomenden US-Wirtschaft und den glänzenden Arbeitsmarktzahlen sprechen. Dass die Realität mancherorts weniger verheißungsvoll ist, scheint bei seinen Anhängern bisher keine große Rolle zu spielen.
Torben Ostermann über die Lage des Arbeitsmarkts in den USA. In Taiwan finden morgen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen statt. Unter der Führung der bisherigen Präsidentin Tsai Ing-wen hat sich die wirtschaftliche Lage auf der Insel gut entwickelt, trotz enormen Drucks aus China. Mehr dazu aus Taipeh von Katrin Erdmann.
Das kleine Taiwan mit seinen gerade mal 23 Millionen Einwohnern ist exportorientiert und spielt in mehreren Branchen ganz vorn mit. Die Insel ist einer der größten Hersteller von Halbleitern, LCD-Bildschirmen und ganz vorn, wenn es um Mikrochips geht. Zu den bekanntesten Marken gehören Acer und Asus Laptops, Giant-Fahrräder und HTC-Smartphones. Größter Handelspartner ist China. Ein Viertel aller Exporte geht in das Nachbarland. Danach folgen die USA. Deutschland steht auf Platz 9 und ist für Taiwan der wichtigste Handelspartner in der Europäischen Union. Unter der amtierenden Präsidentin Tsai Ing-wen von der Demokratischen Fortschrittspartei ist die Wirtschaft stetig gewachsen. Für das laufende Jahr sagt die Regierung ein Wachstum von 2,7% voraus. Ihr Ziel? Eine Rückverlagerung taiwanischer Unternehmen vom Festland China auf die Insel bzw. in andere südostasiatische Länder. Das ist auch bereits zum Teil gelungen. Auch die Investitionen von taiwanischen Unternehmen in China sind rückläufig. Auslöser für diese Politik ist auch der Handelskrieg zwischen China und den USA. Taiwan jongliert bisher geschickt mit beiden Seiten. Die Arbeitslosigkeit ist in Taiwan mit 3% vergleichsweise gering. Dennoch klagen viele junge Menschen über geringe Einstiegsgehälter und zu wenige gut qualifizierte Jobs. Ein höheres Einkommen ist oft nur durch einen Jobwechsel möglich.
Informationen von Katrin Erdmann. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, das ist das Grundprinzip der europäischen Entsenderichtlinie. Arbeitnehmer, die von ihrem Arbeitgeber in ein anderes EU-Land geschickt werden, müssen genauso bezahlt werden wie ihre Kolleginnen und Kollegen dort. Wie dieses Prinzip jeweils umgesetzt wird, das entscheiden die einzelnen EU-Mitgliedstaaten in eigener Regie. An der deutsch-französischen Grenze führt das zu Problemen, denn die französischen Regeln seien zu umständlich, beklagen deutsche Unternehmen. Tanja Koch berichtet.
In der Werkstatt der Firma Holz und Dach im saarländischen Dillingen werden Hölzer für Fertighäuser zugeschnitten.
Das ist eine Holzkonstruktion, die wird zusammengepresst, wird dann mit einer USB-Platte oder einer Holzplatte verkleidet. Dann haben wir eine Krananlage da, die das dann auf die Transportbehälter absetzt und dann geht das direkt an die Baustelle. Für so ein normales Einfamilienhaus brauchen wir in der Regel so 2 bis 3 Wochen. Und aufgestellt ist innerhalb von einer Woche.
Thomas Leiherr ist Dachdeckermeister und beschäftigt etwa 40 Mitarbeiter. Vor seiner Haustür, nur 10 Kilometer entfernt, liegt der französische Markt. Hier würde er gerne mehr bauen, aber die Auslegung der Entsenderichtlinie durch die französischen Behörden mache ihm das Leben schwer.
Die Vorgaben der EU wurden katastrophal umgesetzt.
Frankreich sei übers Ziel hinausgeschossen, findet Leiherr. Schließlich seien die Lohnunterschiede zwischen Deutschland und Frankreich minimal.
Dass wir Deutschen in Frankreich als Billiglöhner arbeiten, ist ja gar nicht vorstellbar.
Als die Europäische Union die Entsenderichtlinie 2017 neu verhandelte, zählte Frankreich zu den Hardlinern. Und zwar aus gutem Grund, sagte französische Generalkonsulin in Saarbrücken, Catherine Robinet.
Zwischen 2016 und 2017 ist die Zahl der Entsenderarbeitnehmer von 50% gestiegen. Und für unsere Bevölkerung ist das sehr sensibel.
Die meisten dieser Arbeitskräfte kamen aus Niedriglohnländern der EU. Und um Lohndumping einzudämmen, suchte Frankreich nach Wegen, die Billigkonkurrenz von den Baustellen fernzuhalten. Die Behörden entwarfen daher ein kompliziertes Anmeldeverfahren, das kleine Betriebe gar nicht und große nur mit Mühe beherrschen können. Bei Holz und Dach hat sich Irina Fink in die zahlreichen Vorschriften eingearbeitet.
Unsere Daten werden eingegeben, Geschäftsführer. Dann brauchen wir ja immer einen Vertreter in Frankreich. Wir müssen jedes Mal jede einzelne Person da eingeben, mit Foto, mit allem drum und dran. Und zum Schluss bekommen die dann so Karten dann zugeschickt.
Bis die elektronischen Ausweiskarten da seien, dauere es in aller Regel 2 Wochen. Und sie sind auf die zuvor festgelegte Laufzeit der Baustelle und die dort arbeitenden Mitarbeiter beschränkt. Endet die Baustelle, müssen die Ausweise vernichtet werden und das Prozedere beginnt von neuem. Aber wehe, es werde jemand krank, den dürfe er nicht ersetzen, sagt Thomas Leiher.
Dann müssen Sie bei den Bauherren anrufen und sagen, wir kommen erst in 14 Tagen, weil wir erst wieder einen neuen Mitarbeiter dorthin senden müssen.
Im Saarland, Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg führte diese Praxis zu Unverständnis. Aber Paris zeigte sich einsichtig und schuf die Voraussetzungen für Ausnahmeregelungen an den Grenzen. Doch dann stellte sich die Bundesregierung quer, sagt der im Saarland für Wirtschaft und Arbeit zuständige Staatssekretär Jürgen Balke.
Wir hatten ja mal die Überlegung, einen Staatsvertrag zwischen Deutschland und Frankreich abzuschließen. Der ist an der Haltung der deutschen Seite gescheitert, weil man befürchtet hat, dass wenn man eine bilaterale Vereinbarung zwischen Deutschland und Frankreich trifft, dass man sie mit anderen Grenzregionen auch Richtung Osteuropa dann gleichermaßen machen muss.
Inzwischen zeichnet sich Kompromissbereitschaft ab. Die betroffenen Bundesländer haben im Einvernehmen mit Frankreich ein sogenanntes Präqualifikationsverfahren in Berlin präsentiert mit einem klaren Ziel, so Staatssekretär Barke.
Dass es eine Dauergenehmigung geben könnte für diese Unternehmen im Grenzraum, sodass man nicht für jeden Entsendefall, für jede Person an jedem Tag nochmal die Anträge gesondert stellen muss. Das wird uns eine enorme Erleichterung bringen.
Noch im ersten Halbjahr dieses Jahres hoffen Betriebe und Landespolitiker auf eine Lösung.
Tonja Koch über die Umsetzung der europäischen Entsenderichtlinie. Und wir kommen zum heutigen Handelstag an der Börse, jetzt mit Dorothee Holz in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main. Die USA machen ihre Drohungen wahr und verhängen weitere Sanktionen gegen den Iran. Spielt das an den Aktienmärkten eine Rolle?
Bisschen schon. Die Märkte haben ja seit der Trump-Rede am Mittwoch so getan, als ob die Krise am Persischen Golf schon ausgestanden wäre. Mit Sanktionen hat Trump ja auch da schon gedroht. Jetzt werden sie tatsächlich verhängt und bei manchem scheint das doch wieder Sorgen zu wecken. Auf jeden Fall hat der DAX seine Gewinne komplett reduziert, bleibt aber auf hohem Niveau. Der DAX notiert kurz vor Handelsende bei knapp 13.500 Punkten. In der ersten Handelswoche hat der DAX damit insgesamt gut 2% zugelegt. Und das in einer Woche, die zunächst von Kriegsangst geprägt war. Die US-Märkte haben sogar einen Rekord nach dem anderen geschafft. Der Dow Jones stieg heute zum ersten Mal in seiner Geschichte kurzzeitig über die Marke von 29.000 Punkten. Manchem geht das viel zu schnell.
Die deutschen Autohersteller haben einen Rückblick auf das letzte Jahr gegeben. Da sind viele gute Nachrichten dabei.
Ja, Rekorde. Nämlich BMW hat 2019 so viele Autos verkauft wie noch nie, Daimler ebenso. Für die deutschen Hersteller läuft es vor allem in China rund. Während der Autoabsatz in China insgesamt gesunken ist, haben alle Hersteller ihre Verkäufe gesteigert. BMW sogar um 13%. Die Chinesen sind trotz dicker Luft ganz begeistert von deutschen SUVs. Dieses Jahr sollen noch mehr SUVs weltweit verkauft werden. BMW-Aktien nur leicht im Plus, VW ziemlich stark mit über 2%.
RWE-Aktien legen deutlich zu. Woran liegt das?
Ja, der Bund lässt sich den Kohleausstieg einiges kosten. RWE darf sich auf Milliardenzahlungen freuen. Die Bundesregierung plant offenbar Entschädigungszahlungen in Höhe von über 2 Milliarden Euro bis zum Jahr 2022. Und zusätzlich wird der Bund die Sozialpläne für 3000 Mitarbeiter in den Kraftwerken, die ja dann stillgelegt werden sollen, aufkommen. RWE-Aktien schießen um 6% in die Höhe.
Die Billigfluglinie Ryanair hat eine erhöhte Gewinnprognose vorgelegt. Wie kommt es dazu?
Das lag am guten Weihnachtsgeschäft und das liegt an höheren Buchungszahlungen schon für dieses Frühjahr. Das Geschäftsjahr endet Ende März und wird höher enden, mit höheren Gewinnen enden als bisher gedacht. Ryanair-Aktien ziehen in London um 8% an. Die Lufthansa hat dabei das Nachsehen.
Und zum Schluss der Blick auf Euro, Anleihen und Gold.
Der Euro steigt wieder über 1,11 Dollar. Die meisten öffentlichen Anleihen verbilligen sich um bis zu 44 Cent. Die Umlaufrendite steigt um einen Basispunkt auf minus 0,24%. Und Gold hat wieder zugelegt. Gold klettert um 8 Dollar auf 1.558 Dollar.
Dorothee Holz über den Handelstag an der Börse. Und damit endet Wirtschaft und Gesellschaft für heute. Die einzelnen Beiträge und die komplette Sendung können Sie auch online nachhören. Nach den Nachrichten geht es weiter mit der Sendung Kultur heute und meiner Kollegin Anja Reinhardt. Ein Thema dort: Welche Folgen haben die Waldbrände in Australien für die Kultur? Am Mikrofon verabschiedet sich Katharina Peetz. Vielen Dank fürs Zuhören.